Viele Menschen sind heute auf der Suche. Auf der Suche nach echtem, nach Leben, nach dem Sinn des Lebens. Sie suchen überall. Sie suchen in Religionen, in der Esoterik, im beruflichen Erfolg, in Freizeit, in Urlaub, in sich selbst. Eine Nachbarin erzählte vor kurzem, dass sie eine Nacht auf dem Zirbitzkogel verbringen würde. Ist doch schön, oder? Dort würde es ein schamanisches Ritual geben. Okay, doch nicht ganz so schön. Die Menschen suchen überall. Sie haben Hunger nach echtem Leben, nach dem Sinn des Lebens, nach einem sinnerfüllten Leben. In unserem Text heute geht es genau darum. Jesus möchte diesen Hunger nach echtem Leben stillen. Er sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Wir werden heute zu diesem Leben eingeladen. Komm zu Jesus. Ich lese uns den Bibeltext aus Johannes Kapitel 6, die Verse 22 bis 59. Da heißt es, am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi oder Lehrer, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der von Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit, wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Soweit unser heutiger etwas längerer Bibeltext. Unser Predigtfahrplan hat heute drei Haltepunkte. Erstens, komm zu Jesus mit aufrichtigem Herzen. Zweitens, komm zu Jesus im Vertrauen. Und drittens, komm zu Jesus mit ganzer Hingabe. Erstens, komm zu Jesus mit aufrichtigem Herzen. Unser Text nimmt uns hinein in ein längeres Gespräch zwischen Jesus und der Volksmenge bzw. den Juden. Dieses Gespräch fängt an am Ufer des Sees Genezareth in Kapernaum und es endet in der Synagoge von Kapernaum. Vorher wird uns berichtet, dass die Volksmenge Jesus suchte. Jesus hatte am Tag zuvor 5000 Männer plus Frauen und Kinder mit nur 2 Fischen und 5 Broten gesättigt. Eine Sensation, ein Wunder. Das konnte doch nur der versprochene Prophet sein, oder? Als sie Jesus mit Gewalt zum König machen wollten, also nach diesem großartigen Wunder, da war er einfach verschwunden. Er hatte sich ihrem Zugriff entzogen. Aber so ein Wundertäter, den kann man doch nicht einfach verschwinden lassen, oder? Den muss man ergreifen, den muss man suchen, den muss man nachgehen. Und darum suchten sie Jesus. Sie wussten, es war nur ein Schiff an diesen Ort hingekommen, da waren die Jünger eingestiegen, damit weggefahren. Jesus war nicht mit weggefahren. Und in der Zwischenzeit kamen andere Boote dorthin und in die stiegen sie, fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und dann fanden sie ihn. Und dies ist so ein bisschen die Vorgeschichte von unserem längeren Gespräch. In unserem ersten Teil bis Vers 33, da stellt die Volksmenge Jesus 3 Fragen. 3 Fragen. Und in diesen Fragen und auch in diesen Antworten können wir gut erkennen, einiges erfahren über die Einstellung der Menschen, über ihre Motive, ihre Haltung, ihre Perspektive. Und wir erfahren einiges über Jesus. Schauen wir in den Text. Was war die erste Frage? Die erste Frage war, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Rabbi heißt Lehrer. Wann bist du hierher gekommen? Jesus ging auf diese Frage überhaupt nicht ein. Er beantwortete sie nicht. Stattdessen deckte er ihre wirklichen Motive auf. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr Lieben, Jesus kennt unser Herz. Er kennt dich und mich durch und durch. Er kennt unsere wirklichen Motive, warum wir zu ihm kommen, wenn wir ihn überhaupt suchen. Er deckt unsere wahren Motive auf und er will unsere falschen Motive korrigieren. Die Menschen kamen zu Jesus, sie suchten ihn. Ist das denn nicht gut? Doch, wenn wir Jesu Nähe suchen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben wollen, dann ist das das Beste, was wir machen können. Aber es ist wichtig, in welcher Motivation wir das tun. Ich möchte kurz auf drei mögliche Motivationen eingehen. Ich nenne erst zwei falsche Motivationen und dann die richtige. Die erste Motivation für eine Begegnung mit Jesus ist die, ich habe sie mal genannt, Stempelmotivation. Ich bringe meine eigenen Pläne, meine Wünsche, meine Träume, meine Ideen zu Jesus und möchte sie von ihm abstempeln lassen. Ich möchte sie von ihm segnen lassen. So nach dem Motto, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese vier. Vielleicht kennt ihr das und ertappt euch vielleicht manchmal auch, dass ihr in diese Falle hineintappt. Mir geht es zumindest manchmal so, dass ich mich dabei ertappe, dass ich einfach nur meine Wünsche zu Jesus bringe. Die Falle der Stempelmotivation. Die zweite, die Showmotivation. Ich möchte immer etwas erleben. Ich lebe von Wochenende zu Wochenende, von Highlight zu Highlight. Der christliche Glaube, der muss mir ja was bieten. Was springt denn da für mich bei raus? Es darf nicht langweilig werden. Ich komme in den Gottesdienst, lasse mich berieseln und gehe dann wieder nach Hause. Wie könnte das anders sein? Es könnte zum Beispiel so sein, Herr Jesus, also im Gebet vorher, Herr Jesus, bitte zeig mir heute, was dir wichtig ist. Und bitte hilf mir, das auch in meinem Leben umzusetzen. Oder Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich heute eine Ermutigung für andere sein kann. Und glaubt mir, allein dadurch, dass ihr hierher kommt heute, könnt ihr schon eine Ermutigung sein für andere. Die dritte Motivation, die Liebesmotivation. Ich möchte Jesus begegnen aus Liebe und aus Dank dafür, für das, was er getan hat. Und in Anbetung dafür, wer er ist. Jesus deckte die falschen Motive der Volksmenge auf. Er wollte sie zum wahren Leben hinführen, zu sich selbst. Er sagte in Vers 27, lesen wir das, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Die Volksmenge war an materiellen Dingen interessiert, an vergänglichen Dingen. Aber ist das heute nicht anders? In unserer Gesellschaft wird fast alles dem Materialismus untergeordnet. Wir Menschen, wir wollen immer mehr haben, immer mehr sein, immer mehr können. Es geht um immer mehr, unersättlich. Wir sollen aber für etwas streben. Hier sagt Jesus wirken. Das heißt arbeiten, streben, anstrengen, schaffen, das ewigen Wert hat. Und ich möchte gleich an dieser Stelle einem Irrtum entgegentreten. Es meint hier nicht, streng dich an, damit du das ewige Leben bekommst. Erarbeite dir dein ewiges Leben. Nein. Es meint, setze alles daran, was in deiner Macht steht, damit du das Wichtigste im Leben, nämlich ein Leben mit Jesus, nicht verpasst. Setze alles daran, dass du das Wichtigste im Leben nicht verpasst. Nicht, dass es euch so geht vielleicht, zu jung an Gott zu denken, zu selbstsicher, zu glücklich, zu beschäftigt, zu müde, zu spät, um an Gott zu denken. Setze deine Prioritäten im Leben richtig. Angenommen, du möchtest eine Reise machen, vielleicht eine Weltreise. Dann wirst du sicher vorher darüber nachdenken, was sind die Kosten? Wo werde ich schlafen? Was werde ich essen? Wie lange soll die Reise gehen? Was wird es kosten? Ist natürlich auch ganz wichtig. Aber das alles sind wichtige Punkte, die du sicher vorher bedenken wirst. Aber warum bereiten sich die meisten Menschen auf dieser Welt nicht auf die wichtigste Reise ihres Lebens vor? Auf ihre Reise in die Ewigkeit. Der Tod wird oft verdrängt, sogar von älteren Menschen. Ich denke, Mauritz könnte einiges davon erzählen, von seiner Arbeit im Altenheim. Wie der Tod auch bis zum Letzten noch verdrängt wird. Es wird keine Vorbereitung getroffen. Ihr Lieben, Jesus ist unsere Ewigkeit so wichtig. Ihm ist es so wichtig, dass wir die Ewigkeit am richtigen Ort verbringen, nämlich bei ihm. Darum gibt er hier einen Befehl. Die Grammatik ist eine Befehlsform, ein Imperativ. Wirkt nicht. Wirkt nicht, sondern wirkt für die Speise, die euch der Sohn des Menschen geben wird. Sohn des Menschen ist eine Bezeichnung, so hatte Jesus sich immer wieder genannt, bezeichnet, geht auf Daniel, ich glaube Kapitel 6 oder so, zurück. Nein, 9, weiß jetzt nicht, ist ja Propheten Daniel, könnt das nachlesen. Nur Jesus allein kann diese Speise geben. Und dann lesen wir, Gott, der Vater, hatte ihn bestätigt. Ich glaube, in manchen Übersetzungen heißt es versiegelt. Bei der Taufe Jesu, da kam die Stimme Gottes aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und bei der Taufe kam auch der Heilige Geist auf Jesus und befähigte ihn zu seinem Dienst. Wir sollen also alles daran setzen, dass wir ein Leben mit Jesus nicht verpassen. Was sind deine Prioritäten im Leben? Wofür lebst du? Was sind deine Motive für eine Begegnung mit Jesus? Und noch eine andere Frage. Wo füttern wir uns vielleicht viel zu viel mit vergänglicher Speise? Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht zu viel Internet, zu viel Technik, zu viel Fernsehen, was auch immer. Das heißt ja nicht, dass das alles schlecht ist. Aber stimmen die Prioritäten? Was sind deine Motive für eine Begegnung mit Jesus? Die zweite Frage der Volksmenge war, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und das ist eine typisch menschliche Frage. Uns Menschen geht es ja genau darum. Wir wollen ja hier etwas mitmachen. Schaffe, schaffe, Häuslebauer im Schwäbischen. Und wir wollen etwas arbeiten, wir wollen etwas schaffen. Das hat Gott ja auch in uns hineingelegt. Problematisch ist es, wenn es dann in dem Bereich ist, wenn es ums ewige Leben geht. Wenn ich da irgendwie mitwirken möchte und denke, ich kann mich selbst vor Gott gut hinstellen. Geben wir zu, auch wir können schnell in diese Schiene kommen, sagen, ich muss ja irgendwie auch was für Gott leisten, um gut in seinen Augen zu sein. Jesus begegnet dieser falschen Haltung sofort. Er weist auf eine sehr wichtige Wahrheit hin. Er sagt, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es ist alles ein Geschenk unseres großen Gottes, unseres liebenden Vaters im Himmel. Alles. Wenn wir einmal im Himmel bei Jesus sein werden, dann haben wir nichts, aber auch gar nichts dazu beigetragen. Es ist alles ein Geschenk. Sogar der Glaube, wie wir hier lesen, ist ein Werk Gottes. Und wir haben dieses Geschenk nur im Glauben angenommen. Wir haben ja gesagt, ja, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Bei Gott geht es eben nicht darum, tu, mache, leiste, verdiene dir das, dass du bei mir sein darfst. Streng dich nur ja genug an. Und am Ende weiß man denn doch nicht genau, ob es gereicht hat. Das kann es ja nicht sein. Nein, es geht darum, es ist getan. Nicht tu, 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 mach. Es ist getan. Dort am Kreuz. Jesus hat es getan. Ihr Lieben, das ist doch das Evangelium, die frohe Botschaft. Die findet man in keiner Religion. Auch nicht in der christlichen Religion. Die betont, naja, das stimmt schon, was Jesus gemacht hat, aber du musst doch noch da etwas mitmachen. Du musst da etwas mitwirken. Nein. Du musst und kannst dir den Himmel nicht verdienen. Es geht nur um Glauben, um Vertrauen. Und das geschieht in dieser Annahme des wunderbaren Geschenks, das Gott uns in Jesus Christus macht. Wenn wir unser Leben der Herrschaft Jesu unterstellen. Sola fide, allein der Glaube, nicht unsere Taten. Und sogar der Glaube ist Gottes Werk. Danke, lieber Vater im Himmel, dafür. Die dritte Frage war, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben, was wirkst du? Ja, geht's noch? Seid ihr noch zu retten, Leute? Was war denn gestern? Könnte man sie fragen. Eine gigantische Brotvermehrung. Und hier wollten sie schon wieder ein Zeichen von Jesus? Diese Forderung zeigte ihren Unglauben. Und sie wiesen auf ihre Vorfahren hin. Ja, unsere Vorfahren. Unsere Vorfahren, ja. Unsere Vorfahren, die haben doch in der Wüste Manna gegessen. Brot aus dem Himmel. Nicht nur dieses Brot, was der Junge da gebracht hat, so dieses irdische Brot. Das war wirklich Brot vom Himmel. Das war was Besonderes. Und sie zitierten hier Nehemia 9, Vers 15. Lese ich jetzt nicht vor. Offenbar dachten sie dann Mose. Das sehen wir in der Antwort Jesu. Aber auch hier korrigierte Jesus ihre falsche Perspektive. Er lenkte ihren Blick weg von Mose hin zum Vater im Himmel. Sola Scriptura, allein die Schrift, oder hier könnte man sagen, zurück zur Schrift. So als ob Jesus ihnen sagen wollte, liebe Leute, ihr zitiert hier aus dem Alten Testament, das ist gut, aber schaut mal genau rein ins Wort, was steht denn da? Und da steht klar, wenn ihr die Stelle nachliest, nicht Mose war es, sondern der Vater im Himmel. Er allein hatte die Israeliten damals in der Wüste mit Manna versorgt. Und er allein gibt auch der Welt, und zwar der ganzen Welt, nicht nur Israel, das Brot aus dem Himmel, das wahre Brot, nämlich Jesus. Die Volksmenge, sie wollte einen Brotkönig für Israel. Ja, endlich wieder, Israel an die Macht. Damals waren unterdrückt, warten keine leichte Zeit zur Römerzeit. Hatten schon Jahrhunderte Unterdrückung durch die Griechen, durch die Römer. Es war nicht leicht. Sie wollten einen Brotkönig für Israel haben. Nachvollziehbar. Aber Gott, er wollte einen Retterkönig für die ganze Welt. Das heißt auch für dich und für mich. Jesus kam vom Himmel herab und er allein gibt der Welt das Leben. Auch heute noch. Und zum Schluss vom ersten Punkt, da bleibt nur die Frage an uns, wo müssen wir, du und ich, unsere falsche Perspektive, unsere falsche Haltung, Einstellung, unsere falschen Motive von Jesus korrigieren lassen. Denn Jesus kennt unser Herz. Komm zu Jesus mit aufrichtigem Herzen. Zweitens, komm zu Jesus im Vertrauen. Vers 34 beginnt mit einer Bitte. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesu Antwort auf diese Bitte ist unser Ich Bin-Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Und Brot ist ja unser Grundnahrungsmittel Nummer eins. Wir haben so viele Brotsorten, wenn wir in das Geschäft gehen. Aber sicher nicht ganz so wichtig wie damals zur Zeit Jesu. Da war dieses Bild vielleicht noch viel, viel stärker. Jesus verband diese Aussage mit einer wunderbaren Einladung und zwei Versprechen. Erstens, wer zu mir kommt, den wird gewiss nicht hungern. Sein geistlicher Hunger wird für alle Zeiten gestillt. Denn er ist am Ziel angekommen. Er hat den Sinn des Lebens gefunden. Er muss nicht mehr weitersuchen. Hast du diesen Hunger nach echtem Leben, nach sinnerfülltem Leben, nach Leben, das hier nicht einfach nach 70, 80 oder vielleicht früher, nach 70, 80 Jahren oder früher zu Ende ist? Hast du diesen Hunger nach wahrem Frieden, nach Hoffnung, nach tiefer Freude? Jesus kann es geben. Und das zweite Versprechen ist, wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und zu Jesus kommen und an ihn glauben, meint hier dasselbe. Glauben, Vertrauen. Ihm Vertrauen schenken, nicht den vielen Irrlichtern dieser Welt. Nicht materiellen Dingen, denn es geht um die Ewigkeit. An Jesus scheiden sich die Geister, das galt zu allen Zeiten. Und Jesus wusste auch damals ganz genau, wer die waren, die an ihn glaubten und dass die meisten Menschen aus dieser Volksmenge nicht an ihn glaubten. Aber für alle, die der Vater Jesus gibt, für alle, die zu Jesus kommen, gilt eine wunderbare Wahrheit. Wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Egal wer du bist, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, egal wie groß dein Bankkonto ist, egal aus welchem Land du kommst, es ist egal. Du darfst zu Jesus kommen. Er wird dich nicht wegstoßen. Was können wir hier noch entdecken? Ich fasse ein bisschen zusammen, der Text ist sehr lang, da können wir gar nicht so genau in die Tiefe gehen, da könnten wir einige Predigten drüber haben. Vier wichtige Dinge. Erstens, Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun. Zweitens, Jesus wird nichts von dem verlieren, was der Vater ihm gegeben hat. Das bedeutet, unser Heil, unsere Rettung in Jesus ist sicher. Es ist nicht so wie im Islam. Am Ende sind wir darauf angewiesen, wir haben so viel getan. Ist Gott, ist Allah vielleicht doch gnädig? Wird es reichen für den Himmel? Nein, wenn wir unser Vertrauen voll auf Jesus setzen, dann ist unsere Rettung sicher. Drittens, Jesus wird, das hängt damit ganz eng zusammen, Jesus wird uns am letzten Tag auferwecken. Das bedeutet, dass der Tod nicht das letzte Wort in unserem Leben haben wird. Und diese Formulierung kommt 4-mal in unserem Text vor. Ich habe hier nur 3 Stellen. Es kommt noch. Naja, ihr lest irgendwo in 50ern, kommt es nochmal. Das zeigt, wie wichtig das ist. Wie wichtig diese Tatsache Jesus ist. Die Auferstehung. Und viertens, jeder, der an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Hat. Nicht wird es irgendwann bekommen oder wird es vielleicht mal bekommen. Nein, er hat. In Vers 41 wird dann zum ersten Mal nicht mehr von der Volksmenge gesprochen, sondern von den Juden. Und die Reaktion seiner Zuhörer war Murren. Wir haben hier die 4. Frage. Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Mit dieser Frage lehnten sie Jesu absoluten Anspruch ab. Jesu Autorität wurde abgelehnt. Wie ist es bei dir? Erkennst du Jesu Anspruch für dein Leben an? Jesus, der einzige Weg, die einzige absolute Wahrheit, das ewige Leben, die richtige Tür zum Leben, der gute Hirte fürs Leben, das Brot des Lebens. Erkennst du den Anspruch an, dass Jesus Gott ist, der Gott des Himmels und der Erde? Wieder antwortete Jesus mit einem Befehl. Ich gebe es, glaube ich, in dem ganzen langen Abschnitt, den wir gelesen haben, nur diese 2 Befehlsformen. Wirket nicht und hier murrt nicht. Murrt nicht untereinander. Das heißt, murrt nicht über meinen Anspruch. Also was Wichtiges. Murrt nicht untereinander, ist ja, streitet nicht, seid einfach nur ein bisschen friedlich. Murrt nicht über meinen Anspruch. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Und niemand kommt zu Jesus, wenn der Vater ihn nicht zieht. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu Jesus. Das bedeutet, in unserer Zeit heute gibt es viele Möglichkeiten, viele Angebote, viele Religionen, viele Weltanschauungen, viele Philosophien. Aber keine Religion, keine Weltanschauung, keine noch so gut durchdachte Philosophie kann von Gott sein, wenn sie nicht zu Jesus Christus hinführt. Und zwar zu ihm allein, nicht zu einem Mischmasch, Jesus plus. Nein, zu Jesus allein, denn er ist das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, wer mit Jesus lebt, der wird nicht sterben. Die Israeliten hatten in der Wüste dieses Manna gegessen, auf das sie so stolz waren. Kommt davor deutlich raus im Text. Aber alle, die das gegessen hatten, waren wieder gestorben. Zum Abschluss unseres Abschnitts gibt Jesus eine Prophetie und eine Deutung seines Todes. Das Brot ist sein Fleisch, also sein Leben, das er geben wird für das Leben der Welt. Jesus hatte die ganze Welt im Blick. Also auch dich und mich. Ihm ging es nicht um eigene Macht und Ehre, sonst wäre er nicht diesen Weg gegangen bis ans Kreuz. Das war das Tiefste, das Verachtetste. Er wollte kein Brotkönig für Israel sein. Im Alten Testament haben wir einen sehr schönen Vers in Jesaja 49, Vers 6. Da heißt es, ja, er spricht, also Gott spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs, also Israel, wieder aufzurichten. Und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Jesu Auftrag war, das Heil zu sein, die Rettung für alle Menschen, zu jeder Zeit bis zu seiner Wiederkunft auf dieser Erde. Also auch für uns. Ihr Lieben, das ist das Evangelium, die frohe, wunderbare frohe Botschaft. Die größte Rettungsaktion der Geschichte, sie gilt auch uns. Unserem Hauptproblem, unserer Sünde, unserer Trennung von Gott, unserem Todesurteil. Seht ihr diese Liebe Gottes, die Liebe, die er zu uns Menschen hat? Wie können wir auf diese Liebe antworten? Indem wir ihm alle unsere Schuld bringen, unser Versagen, unsere Sünde. Aber nicht nur das, auch unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Probleme, unsere Zukunftsängste oder was auch immer. Indem wir ihn als unseren Retter, unseren König, unseren Herrn anerkennen. Indem wir ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Komm im Vertrauen zu Jesus. Und ein dritter Punkt. Komm zu Jesus mit ganzer Hingabe. Die Reaktion auf Jesu Worte waren jetzt nicht Murren, sondern Streit. Sie stritten miteinander. Wir haben hier die fünfte Frage. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Wir sehen hier ihr Unverständnis. Sie kapierten gar nichts davon, was Jesus eigentlich sagen wollte. In den folgenden Versen zeigt Jesus, dass es um viel mehr geht, als nur darum, ein bisschen Fan zu sein von Jesus. Oder die Einstellung zu haben, die uns ja heute auch in unserer Zeit oft begegnet. Ja, Jesus, das war ein guter Mensch. Das war schon ein toller Mensch. Ein Vorbild, ein guter Revolutionär, der leider am Kreuz scheiterte. Bei einem Leben mit Jesus geht es um viel mehr. Es geht um echte Nachfolge. Wahrlich, wahrlich. Immer wenn Jesus diese Worte gebrauchte, wollte er auf eine besonders wichtige Wahrheit hinweisen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hier geht es um völlige Identifikation mit Jesus, mit seinem Anspruch, wer er ist, mit seinem Anspruch auf dein und mein Leben. Ab Vers 54, das ist hier sehr interessant, wird für das Wort Essen im Griechischen ein anderes Wort gebraucht. Vorher wird ein eher allgemeines Wort mit der Bedeutung verzehren gebraucht, also essen, verzehren. Ab Vers 54 wird ein etwas deftigeres Wort gebraucht, so wie zerkauen. Also kein Fastfood schnell runterschlingen, ja, sondern eher an einem Steak knabbern. Auch die Grammatik ist hier unterschiedlich. In Vers 53 geht es um eine einmalige Handlung, also um die Annahme im Glauben, um die Hinwendung zu Jesus. Ab Vers 54 geht es um eine andauernde oder wiederholte Handlung, um Beständigkeit, um Wachstum im Glauben, um geistliche Reife, um echte Nachfolge. Ihr Lieben, bei der Nachfolge Jesu geht es wirklich um alles oder nichts. Es geht um Leben oder Tod, um nicht weniger. Jesus als persönlichen Retter und Herrn erkennen und annehmen. Eine vollkommene Lebensübergabe mit allen Bereichen des Lebens. Mit Haut und Haaren, wie man so schön sagt. Mit allem, was du hast. Mit allem, was du bist. Mit allem, was du kannst. Nachfolge kostet alles. Das ganze Leben, völlige Identifikation. Mit Jesus, egal was kommt. Völlige Bereitschaft. Egal was kommt. Egal was es kostet. Wenn zwei verliebte Menschen, Mann und Frau, vor dem Traualtar stehen und sie einander das Versprechen geben, bis dass der Tod uns scheidet, dann wird keiner von ihnen sagen, an der Stelle möchte ich übrigens noch kurz was einfügen, bitte warten Sie, Herr Pastor, Herr Pfarrer, eine kleine Einschränkung, bis dass der Tod uns scheidet, es sei denn, unser Geld wird knapp, es sei denn, mein Partner wird ganz krank auf einmal, dann möchte ich doch abspringen, das möchte ich gern auch gerade hier festhalten. Nein, das wird keiner sagen an dieser Stelle. Wenn wir Jesu Fleisch essen, also Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen, dann hat das gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Wir können drei Auswirkung davon in unseren Versen sehen. Erstens, er hat wunderbares, ja, ewiges Leben. Zweitens, er wird von Jesus auferweckt. Da ist die vierte Stelle, die ich vorhin gesucht habe. Ihr Lieben, das Leben mit Jesus ist schön. Es ist erfüllend. Aber es ist nicht immer leicht. Das hat Jesus uns auch nicht versprochen, dass es ein Spaziergang wird. Es war eben mal so durchs Leben spazieren und gar nicht mehr in dieser Welt leben und keine Probleme mehr haben. Es führt auch durch finstere Täler, durch dunkle Täler. Und vielleicht gehst du jetzt gerade durch so ein finsteres, dunkles Tal. Vielleicht hast du schon lange mit einer Krankheit zu kämpfen. Oder vielleicht machst du dir Sorgen um die Zukunft, bist verunsichert. Was bringt die Zukunft? Wie wird es mit dieser Welt, mit meinem Leben weitergehen? Alles wird teurer, alles wird irgendwie schwerer, irgendwie unsicherer. Ja, wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt. Aber wir wissen, wer kommt. Jesus kommt wieder. Maranatha, unser Herr, kommt. Wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben. Jesus wird alle, die zu ihm gehören, auferwecken am letzten Tag. Alles Schwere, alles Leid, das du in deinem Leben erfährst, das wird nicht das letzte sein. Auch der Tod wird nicht das letzte Wort in deinem Leben haben, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. Er wird dich auferwecken zu einem wunderbaren Leben bei ihm, in der Herrlichkeit, in seiner Gemeinschaft, an dem schönsten Ort, den es überhaupt gibt. Vollkommener Friede, vollkommene Ruhe, vollkommene Freude, vollkommene Liebe, weil er all dies in einer Person ist. Aber, und das ist auch eine wunderbare Nachricht für uns, das ist nicht alles nur weit weg, wir dürfen auch hier jetzt schon mit unserem Herrn leben. Wie ich vorhin gesagt habe, der hat das ewige Leben und das fängt hier schon an, wenn wir diese Entscheidung für ein Leben mit dem Herrn Jesus treffen. Wir dürfen schon hier auf der Erde Gemeinschaft haben. Und das wird hier ausgedrückt in dem Vers, im Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. In Jesus bleiben, ihm nachfolgen, Tag für Tag die Beziehung mit ihm pflegen. Wir setzen langsam zur Landung an. Vers 58 fasst die wesentlichen Punkte unseres Abschnitts zusammen. Das ist so wie so eine Kurzzusammenfassung, die Jesus hier noch einmal gibt. Erstens, Jesus ist das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Zweitens, das Manna, das die Israeliten in der Wüste gegessen haben, konnte nicht vor dem Tod bewahren. Drittens, wer Jesus, das Brot aus dem Himmel ist, also sein Leben ihm anvertraut, lebt in Ewigkeit. Und dies lehrte er in der Synagoge von Kapernaum. Der Text geht noch weiter, aber ich dachte, irgendwo muss man den Text ja auch begrenzen. Wir sehen, wenn wir weiterlesen, die Reaktion der Zuhörer. Sie ärgerten sich daran, an diesen Worten Jesu, zeigten Unverständnis. Viele, die vorher ihm nachgefolgt waren, mit ihm gegangen waren, die gingen weg. Sie verließen ihn. Wie ist es bei dir? Was soll einmal über deinem Leben stehen? Zum Beispiel in der Traueranzeige oder auf dem Grabstein. Soll da einmal stehen, wer du warst, was du alles geleistet hast? Wie hoch du auf der Karriereleiter gekommen bist? Oder soll etwas anderes draufstehen? Auf dem Friedhof in Berlin-Mitte steht ein Grabstein von Johannes Rau. Er war von 1999 bis 2004 der 8. Bundespräsident von Deutschland. Auf seinem Grabstein stehen sein Name, sein Geburts- und Sterbedatum. Es steht nicht dort, dass er der Bundespräsident, also das höchste Amt in Deutschland hatte. Es steht auch nicht über seine politische Karriere. Aber unten auf dem Grabstein steht ein Satz. Könnt ihr es lesen? Ich werde es nochmal besser machen. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ich gehöre zu Jesus. Identifikation. Ich möchte dich, mich ermutigen. Komm zu Jesus mit ganzer Hingabe. Ich fasse zusammen. Erstens, komm zu Jesus mit aufrichtigem Herzen. Jesus kennt dich und mich durch und durch. Er kennt unser Herz. Er weiß genau, mit welchen Motiven wir unterwegs sind. Er kennt unsere wahren Motive. Zweitens, komm zu Jesus im Vertrauen. Das ist das Wichtigste, das alles Entscheidende. An ihn glauben. Zu ihm kommen im Vertrauen. Gib die Kontrolle über dein Leben an Jesus ab. Dann hast du ewiges Leben. Und drittens, komm zu Jesus mit ganzer Hingabe. Jesus hat für uns Menschen alles gegeben am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben können. Damit wir Menschen einen Ausweg aus unserer Schuld und Hoffnungslosigkeit haben. Damit wir ewig leben können. Und darum ist er es auch wert, dass wir ihm alles hingeben, unser Leben. Denn er allein ist das Brot des Lebens. Er ist unser Leben. Komm zu Jesus. Amen.